Gibt es irgendjemand, der sich auf die Predigt freut? So geht's mir auch. Und wenn Sie heute zum ersten Mal im Gottesdienst hier im Gospelhaus sind, dann verwundert vielleicht der Titel unserer Predigtserie, Oikos, mehr als ein Haus. Und diejenigen, die schon die letzten Sonntage da waren, ihr habt mitbekommen, Oikos ist ein altgriechisches Wort und steht in der Übersetzung der Bibel nicht nur für Haus, sondern eigentlich für eine Lebensgemeinschaft, für eine Familie. Oikos ist eine kleine Gruppe von Menschen, die eine besondere Beziehung zueinander haben. Also eine Familie oder einfach ein Freundeskreis. Sie verbringen regelmäßig Zeit miteinander und wir haben uns als Kirche dafür entschieden, wir wollen zwei Standbeine haben, auf denen unser Gemeindeleben ruht. Das eine ist die großen Gottesdienste am Sonntag, wo viele hunderte Menschen zusammenkommen, und unter der Woche die Treffen in den Häusern. Wir haben uns für den wunderbaren Namen entschieden, Kleingruppe. Oder bei den Jugendlichen für die Youth Points. Daneben gibt es Dream Teams und Interessensgruppen. Also ganz viele Möglichkeiten, um das zu leben. Auf zwei geistlichen Beinen zu stehen, weil das ist gesund. Am Sonntag in den großen Gottesdiensten und unter der Woche in den Treffen in den Häusern. Weißt du, wo die Kirche in Europa seinen Startpunkt hatte? In einem Oikos, wer hätte es gedacht? Und ich nehme euch mal mit auf die Missionsreise von Paulus in die Apostelgeschichte ins 16. Kapitel. Da lesen wir mal die Verse 9 bis 15 und dann sehen wir, wie das alles losging auf unserem Kontinent. Da heißt es, so zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag weiter nach Neapolis und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir hinaus aus der Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste. Der letzte Satz gefällt mir besonders. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligen, schreibt der Apostel. Also Paulus und Timotheus gingen nach ihrer Gewohnheit am Sabbat, suchten sie einen Ort auf, von dem sie annahmen, ja, da gibt es einen Gottesdienst. Da war jetzt in Philippi keine Synagoge, dazu hat es 10 Männer gebraucht, aus welchen Gründen auch immer, scheint es, dass es dazu nicht gekommen ist. Und so kamen sie an eine Gruppe von Frauen, die sich da zum Gebet getroffen haben. Sie verkündigten von Jesus Christus das Evangelium, die gute Nachricht. Und dann ist ganz besonders eine Frau, die sich hervortut, nämlich diese Lydia, die ihr Herz öffnet für Jesus. Es scheint so ein kleiner Anfang zu sein. Und es war der Schlüssel für eine riesige Bewegung in ganz Europa. Gott, er liebt es förmlich, aus den kleinen Dingen, aus den bescheidenen und kleinen Anfängen etwas Großes zu machen. Lydia ist offensichtlich wohlhabend. Sie ist ja eine Purpurhändlerin. Purpur hat man damals königliche Gewänder eingefärbt. Es wird auch gesagt, wo sie ursprünglich herkommt, nämlich aus Thyatira. Und vermutlich war ihre Family immer noch dort und sie hat ihr Geschäft ausgelagert und war eine clevere Kauffrau. Aber das war nicht alles, was sie ausmachte, sondern in ihr war offensichtlich, war sie auf der Suche nach dem Inhalt des Lebens. Wenn du die Missionsreisen von Paulus studierst, dann stellst du fest, dass er vorher nach Kleinasien reisen wollte. Thyatira war eines seiner Ziele, aber aus irgendeinem Grund Gott verwehrt und schickt ihn dann nach Philippi. Und manchmal schließt Gott in unserem Leben eine Türe, um uns einfach besser zu positionieren. Paulus sollte dort in Philippi sein. Ich glaube, dass Gott ihm zeigen wollte, hey, da gibt es bessere Möglichkeiten, Dinge zu bewirken. Und hey, keiner von uns muss alles tun, sondern Gott gebraucht jeden Einzelnen genau an dem Ort, an dem er ihn gesetzt hat. Also Gott wird zulassen, dass einige Dinge in unserem Leben, dass wir sie nicht mehr tun können, damit wir freigesetzt sind, anderes zu tun. Davon bin ich überzeugt. Sie war die erste Europäerin, die sich bekehrte. Man ist sich ziemlich sicher, dass viele der positiven Umwälzungen in Europa, tiefgreifende Veränderungen, darauf zurückzuführen ist, dass diese Frau ihr Herz für Jesus Christus öffnete. Ich sag's nochmal, Gott kann mit Mitteln, die uns klein erscheinen, so Großes bewirken. Das war bedeutend. Was passierte? Gott öffnet zuallererst ihr Herz und dann ihr Haus. Wow, Leute, der Gedanke ist gut. Gott öffnet ihr Herz und dann ihr Haus. Mir gefällt es, wie das hier formuliert wurde, dass sie einfach keine Ruhe gab, bis der Apostel und Timotheus und die anderen, bis sie zu ihr kamen. Sie hat nicht nachgegeben, bis ihre Kleingruppe stand. Das finde ich so gut. Und dem Bibelleser fällt noch etwas auf. Da spricht Gott in dieser Vision zu Paulus, und dann kommt ein mazedonisch gekleideter Mann und sagt, komm herüber und hilf uns. Und wen trifft Paulus? Eine Frau. Dem früheren Pharisäer, diesem religiösen Mann, der wie viele seiner Kollegen oft am Tag folgendes Gebet gesprochen hat. Herr, ich danke dir, dass ich weder ein Heide, noch ein Sklave, noch eine Frau bin. In der damaligen Zeit, Frauen haben keinen großen Wert gehabt. Ich möchte ein Statement von dieser Kanzel geben im Gospelhaus. Was sind wir dankbar für jede einzelne Frau in dieser Gemeinde? Diese Gemeinde wäre niemals das geworden, was sie ist, ohne euch. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, kommt in mein Haus, kommt in meinen Oikos, seid meine Gäste, ich werde euch bewirten, ich werde großzügig sein. Und das war sie dann in der Folge auch. Ihr ganzes Handeln wurde von ihrem Herzen bestimmt, das sich für Gott öffnete. Sie öffnete ihr Herz und dann ihre Hand. Wow, nächster guter Gedanke. Öffnet ihr Herz, ihr Haus und ihre Hand. Hände zu, Herzen zu. Herzen zu, Hände zu. Geöffnet wird so viel freigesetzt. Schaut, wenn man heute in diese Räumlichkeiten kommt, dann feiert man es, dass es uns so gut geht, dass wir so einen schönen Gemeinderaum haben. Aber weißt du was? Das war nicht immer so. Und auf dem Weg hierhin, es gab manche Rückschläge. Das willst du gar nicht wissen. Da braucht es einen langen Atem. Und wenn ich hier mir Lydia anschaue, dann sehe ich hier eine Frau, die ihr Herz geöffnet hat, ihr Haus. Und dann hat sie einen langen Atem. Woher ich das weiß? Nun, weil sich aus dieser Oikos-Gruppe, aus dieser kleinen Gruppe, eine Gemeinde etablierte in Philippi. Komm, da gibt es einen Brief, den hat Paulus geschrieben an diese Gemeinde, zu der Lydia zählt, zu der ein Gefängnisaufseher zählt und ein paar andere Mitglieder. Und er schreibt Folgendes im Philipper 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Wann war dieser erste Tag? Nun, da am Flussufer, als die Frauen zusammenkamen, als die Frauen begonnen haben zu beten. Wann war der erste Tag im Gospelhaus Baden-Baden? Es war vor 38 Jahren, als eine Gruppe von Frauen angefangen hat zu beten. Als Paulus in der großen Stadt in Korinth war, wer kam auf die Idee, ihn auch finanziell zu unterstützen? Nein, es waren nicht die Korinther, es waren die Leute aus Philippi. Eine dankbare Purpurhändlerin namens Lydia, ein dankbarer Gefängniswärter und ein paar andere Leute. Sie kamen für Paulus auf. Sie haben die nötigen Finanzen zusammengetragen, damit das Evangelium weitergehen konnte. Weitere Gemeinden gegründet werden konnten. Wir können Achern gründen, weil es Menschen gibt, die gesagt haben, ich öffne mein Herz, mein Haus und auch meine Finanzen. Ich gebe zu, ich bin etwas voreingenommen, aber ich denke, unsere Gemeinde ist fantastisch. Seit 38 Jahren ist Gottes Gnade ganz besonders auf dieser Gemeinde. Keine einzige Spaltung haben wir erlebt. Wir dürfen Segen erfahren, Multiplikation. Alles hat begonnen in einem Oikos. Meine Eltern ihr Herz und ihr Haus geöffnet. Dann gab es eine kleine Gruppe, die gesagt hat, wir wollen hier in dieser Stadt einen Ort schaffen, an dem die Gemeinde zusammenkommen kann. Was passierte? Menschen haben ihr Herz geöffnet und ihre Hände. Man hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet in der Stadtmitte. Wie ist das finanziert worden? Nun, Leute haben ihr Herz geöffnet und ihren Geldbeutel und haben Monat für Monat Sorge getragen, dass die Miete bezahlt werden konnte. Und im Wohnzimmer dieser kleinen Wohnung fanden die ersten Gottesdienste statt. Im Kinderzimmer war die Kinderbetreuung und in der Küche das Bistro. Ich erzähle es immer wieder gerne und mit großer Freude, weil wir dürfen das nicht vergessen. Hey, alles hat mal klein angefangen und dann ist die Sache ins Wachsen gekommen. Und natürlich leben wir unser Leben nicht im Rückspiegel, aber wir werden nicht vergessen, die Leute, die ihr Herz geöffnet, ihre Hände, auf deren Schultern wir stehen dürfen, für das, was entstanden ist. Dafür sind wir mega, mega dankbar. Im vierten Kapitel schreibt Paulus an diese Gemeinde dort. Er sagt, ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, von Beginn, das Herz war offen, die Häuser wurden geöffnet. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkündigen, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt ja schon an meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessalonich war. Und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Hey, da wartet ein himmlischer Lohn auf jeden Einzelnen. Und wisst ihr, was das für ein Erlebnis wird, wenn wir in die Ewigkeit einmarschieren und Jesus uns willkommen heißt und sagt, und hey, ein satter Lohn ist für dich da. Schau dich mal um, wie viele Leute gerettet wurden durch dich, weil du dein Herz und dein Haus geöffnet hast. Ich bin so dankbar, wenn ich ans Gospelhaus denke, wenn ich an die Menschen denke, die über Jahrzehnte so treu hier den Weg gegangen sind. Hey, wir werden uns im Himmel wundern. Wir werden uns wundern über all die Dinge, die entstanden sind, die wir vielleicht manchmal selbstverständlich hingenommen haben, gar nicht mehr so präsent hatten, was alles passiert ist, wie Ehen in Ordnung gekommen sind, Jugendliche von Drogen und Spielsucht freigesetzt, Bedürftige, die Hilfe bekommen haben, Hungernde in Madagaskar, denen wir beistehen konnten, in trockenen Gegenden, in denen Brunnen angelegt wurden, alleinerziehende Mütter, die Hilfe zur Seite bekommen haben, Leiter, die ausgerüstet und geschult wurden, Missionare, die ausgesandt. Wisst ihr, mir ist es wichtig zu sagen, wenn wir an die Oikos, an die Kleingruppen denken, Multiplikation statt Kuscheln. Der ganze Bereich der Seelsorge sollte in den Kleingruppen, in den Häusern stattfinden. Taufvorbereitungen in den Häusern stattfinden. Man spricht über Ehen. Man lernt, auf den Heiligen Geist zu hören. Und man stellt sich gegenseitig Fragen. Es ist ganz easy, wie man einen Abend füllen kann. Nun, mach's wie Lydia, öffne dein Herz, dann dein Haus und bleib dran, so wie sie einen langen Atem hatte. Sie ist einfach hartnäckig dran geblieben, bis die Leute bei ihrem Tisch saßen. Und dann hat sie die Gelegenheit genutzt, zu sagen, hey, über was haben wir denn geredet im Gottesdienst? Und wie setzen wir das in unserem Alltag um? Ganz easy, ganz einfach. Und einer lernt vom anderen. Gegenseitig. Man teilt das Leben ganz unkompliziert. Und wisst ihr was, jetzt freue ich mich so sehr, dass wir ein bisschen reinhören können, ganz praktisch von einzelnen Kleingruppenleitern. Und ich darf die Lisa Tilgner nach vorne bitten, weil sie wird dieses Interview führen. Und die Beteiligten, die dazu eingeladen sind, bitte kommt auch gerade mit nach vorne.
Let's go. Guten Morgen auch von unserer Seite. Ihr dürft noch applaudieren. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen aus dem Nähkästchen hören werden von unterschiedlichen Leitern. Bin ganz gespannt und ich würde einfach mal die Vorstellung von euch kurz übernehmen, damit wir in die Fragen eintauchen können. Renate, ich beginne bei dir. Du und dein Mann, ihr habt über 25 Jahre Erfahrung als Kleingruppenleiter. Das ist echt ein Wort. Also, und ich finde es ganz toll, weil ihr nicht damit aufgehört habt, sondern heute als Teilnehmer eine Kleingruppe bereichert. Genau. Jerusha, du und dein Mann, ihr habt vor 2 Jahren begonnen und eine Kleingruppe für junge Erwachsene gestartet. Da bin ich auch sehr gespannt zu hören von euch. Dann haben wir Eddie und Monika. Ihr leitet seit über 10 Jahren eine Kleingruppe, die immer noch aktiv ist. Und ich finde es total schön, ihr habt mir erzählt, seit ihr euch bekehrt habt, 1990, war Kleingruppe immer ein Teil von eurem Glaubensleben. Genau. Dann Jenny, du und dein Mann Olli, ihr seid Teil der Gemeindeleitung als Diakone. Und ihr bereichert das Murgtal. Ihr habt dort eine Kleingruppe seit über 12 Jahren und zusätzlich noch eine Interessensgruppe, wo man einfach zusammen Aktivitäten macht. Auch eine super spannende Mischung. Und Lorena, bei dir, das ist so schön zu sehen. Du hast als Teilnehmerin in einem Youthpoint gestartet und jetzt bist du Teil der Leitung von diesem Youthpoint. Also richtig coole Entwicklung. Genau, Renate, ich beginne wieder bei dir mit der ersten Frage. Es ist ja so, wenn man eine Kleingruppe hat, dann kommen so viele unterschiedliche Menschen zusammen und jeder bringt sein eigenes Paket mit. Wie habt ihr das denn geschafft, auf jeden einzugehen, ohne dass der eine vielleicht vernachlässigt oder das andere zu überbetont war?
Also unsere Kleingruppenmitglieder hatten entweder ganz viel Zeit oder wenig Zeit, weil sie berufstätig waren. Deshalb haben wir uns nur 2-wöchig getroffen, so für 2 bis 3 Stunden. Manchmal auch bei einem Spaziergang oder im Rosengarten. In Baden-Baden gibt es ja wunderschöne Plätze. Und wir haben uns getroffen. Wir haben zusammen die Bibel geteilt, uns persönlich ausgetauscht. Wir haben füreinander gebetet, Abendmahl gefeiert und am Anfang zusammen gegessen. Jeder hat was mitgebracht, es war immer ein reich gedeckter Tisch. Unser Hauptanliegen war, uns gegenseitig zu ermutigen.
Mega, vielen Dank. Jerusha, wir wollen bei dem Inhaltlichen bleiben, von der Gestaltung der Kleingruppe. Wie ist es bei euch? Gibt es spezifische Aktivitäten, die ihr nutzt, um eure Gruppe zusätzlich zu stärken?
Also ein ganz normaler Mittwoch läuft bei uns eigentlich so ab, dass wir uns einfach treffen und dann zusammen erstmal mit Lobpreis starten. Dann haben wir uns eine Kleingruppenbibel gekauft, die verschiedene Themen durcharbeitet, wo auch natürlich ganz persönliche Fragen gestellt werden, was war in deiner Vergangenheit in Bezug jetzt auf diesen Bibeltext, was ist in deiner Gegenwart oder was kannst du in der Zukunft vorstellen? Das benötigt manchmal ein bisschen Mut, aber jeder darf antworten, wenn er möchte oder auch sich enthalten. Genau, und ansonsten haben wir eben auch außerordentliche quasi Termine, wo wir sagen, wir wollen uns einfach privat treffen, wir gehen jetzt dieses Jahr Go-Kart fahren, vielleicht sogar nochmal campen wie letztes Jahr, die Weihnachtsfeier steht fest, einfach, dass wir da auch Beziehungen fördern können. Ja. Super.
Ja, ich würde gern an euch alle eine Frage richten, die ihr vielleicht auch mit einem kurzen Satz oder vielleicht auch nur ein Wort beantworten könnt. Was ist denn persönlich die größte Bereicherung, eine Kleingruppe zu leiten für euch?
Zu sehen, wie die Liebe Gottes ausgegossen wurde in die Herzen der Teilnehmer, in mir und meinem Mann.
Für mich ist es Wachstum, einfach auch persönlich, aber auch geistlich, weil es einen einfach immer formt und man immer vorankommt.
Ich schließe mich ja auch an. Und für mich ist auch wichtig, dass gesunde Wachstum stattfindet, damit man auch Gemeinschaft auch mit anderen Christen hat.
Für mich ist wichtig, Gottes Wirken und seine Treue zu erleben.
Für uns ist wichtig, dass Christen zusammenkommen und gemeinsam Glauben leben.
Ja, ich finde es auch total schön, dass Menschen einfach zusammenkommen dürfen und auch zusammenwachsen dürfen.
Ja, sehr gut. Jetzt ist es natürlich auch sehr viel Arbeit, eine Kleingruppe zu leiten. Man öffnet, wie wir es gerade gehört haben, sein Herz, aber auch sein Haus. Das bedarf einiger Vorbereitung. Könnt ihr beide noch mal näher drauf eingehen? Was hat euer Herz bewegt, eine Kleingruppe leiten zu wollen?
So, in erster Linie hat mich der Heilige Geist bewegt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Der Heilige Geist hat uns auch animiert, dran zu bleiben, auch wenn es manchmal wirklich auch schwierige Situationen gab. Ja, und haben wirklich entdeckt, dass wir, wenn unser Hauskreis nicht nur auf 3 Säulen, sondern auf 4 Säulen aufbauen, sich viel stärker festigt, ja. Also nur erste 2 Säulen. Der erste ist, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben und jeder darf was sagen, jeder darf auch sich mitteilen, einfach dieses Wir-Gefühl weitergeben. Dann fangen wir an mit dem Lobpreis. Lobpreis ist auch eine unserer Stärke, also wir singen gern, wir sind gern dabei. Und die anderen 2 Säulen würde ich gern mal, dass meine Frau weiter sagt.
Ja, also die dritte Säule, was uns eben wichtig ist in unserem Hauskreis, ist Gottes Wort. Also nicht nur Gottes Wort, sondern eben auch die Predigt, die wir dann vertiefen. Nicht? Ja, und eben Gottes Wort. Da hat jeder, der kommt zu uns in der zu uns in die Kleingruppe, muss ich sagen. Ja, ich komme immer in das, ich bin noch der alte Hase. Kleingruppe, in unsere Kleingruppe. Ja, da hat jeder was zu sagen, bringt jeder was mit. Und dadurch können wir einfach tiefere Erkenntnis Gottes erfahren. Und toll finde ich auch, dass wir die Wahrheit Gottes aussprechen dürfen in unser Leben und über unser Leben. Und dann ist die vierte Säule, die uns wichtig ist, das Gebet. Ist einfach Anteil nehmen an unseren, ja, an unsere Leute. Und sie nehmen auch Anteil an uns. Wir haben immer wieder alle Herausforderungen und wir tragen uns, wir tragen dann unsere Last auch gemeinsam vor Gott, vor Gottes Thron in seine Hand, überlassen wir es. Und ja, es geht uns dadurch einfach besser. Und wir dürfen dann auch wirklich immer wieder Gebetserhörungen erleben und feiern. Ja, da bin ich dankbar.
Ja, lasst uns mal bei diesem Gemeinschaftsaspekt bleiben. Das ist ja sehr, sehr wichtig in unseren Kleingruppen. Jenny, wie schafft ihr das, dass eure Kleingruppe ein Ort wird, wo wirklich jeder sich willkommen fühlt?
Also wir versuchen einfach einen Raum zu bieten, wo jeder, egal welchen Alters, zusammenkommen kann, um die Gruppe auch zu bereichern. Was wir festgestellt haben, wir sind eine Gruppe mit Personen von Altersgruppe Mitte 20 bis Anfang 70. Und zwischendurch kam ein schon der Gedanke, ob das zusammenpasst, ob diese Altersgruppen zusammenpassen. Aber es passt wunderbar, weil wir alle eine Gemeinsamkeit haben, und das ist Jesus. Und das ist einfach der Wunsch. Und das ist einfach der Wunsch, das gemeinsam auch zu leben. Und was uns besonders wichtig ist und auch immer wichtiger wird, ist zu erfahren, dass es ein unwahrscheinlicher Erfahrungsschatz ist, mit dem jeder kommt. Jeder kommt aus einem anderen Hintergrund, mit einem anderen Alter, mit unterschiedlichen, auch sozialen Aspekten, unterschiedlichen geistlichen Reifestadium, unterschiedlichen Erfahrungen. Und genau das ist es, was die Gruppe bereichert. Also wir profitieren alle voneinander. Jeder, der kommt, bringt sich mit ein, gestaltet die Gruppe mit, macht die Gruppe reif und lässt die Gruppe wachsen, in sich auch wachsen. Und das ist das, was uns total begeistert, wo wir als Leiter zwar einen Rahmen bieten können und auch eine gewisse Führung bieten können, aber jeder, der kommt, gestaltet die Gruppe. Und jeder profitiert vom Erfahrungsschatz des anderen. Ja.
Ja, Lorena, im Kontrast dazu, ihr seid ein Youth Point, ihr seid alle ungefähr gleich alt, nur Girls. Wie schafft ihr das denn auf der anderen Seite, die Herausforderung, dass es nicht nur so ein Freundestreffen wird?
Genau, durch den Gemeinschaftsaspekt kommen eben ganz unterschiedliche Personen zusammen, die aber trotzdem ein gleiches Interesse teilen. Was natürlich auch schon mal verbindet und wodurch man sich auch besser kennenlernt. Und wir teilen unseren Youth Point eigentlich auf zeitlich in einen Teil, wo wir eben diesen Gemeinschaftsaspekt leben, zum Beispiel mal was Kreatives machen oder zusammen kochen, und eben in den anderen Teil, wo wir zusammen in der Bibel lesen und uns drüber austauschen. Und wir haben auch gemerkt, dass eben gerade dieser Bibelaustausch und auch das zusammen Beten für Anliegen, für persönliche Anliegen, wenn es irgendwas gibt, dass es echt extrem wertvoll ist.
Ja, mega. Ich finde, es macht total Lust auf Kleingruppe und sich einer anzuschließen. Ich würde gern beenden mit einer Frage nochmal an euch alle. Was würdet ihr denn einer Person mitgeben, die noch nie in einer Kleingruppe war, die vielleicht auch zögert, sich anzuschließen, oder die in der Vergangenheit verletzt wurde und jetzt nicht so richtig weiß, ob sie es nochmal wagen soll? Renate, du darfst gerne.
Hier würde ich raten, geh in eine Kleingruppe, da erfährst du die Liebe Gottes, du kannst sie weitergeben und Freunde finden. So habe ich es gemacht.
Ja, also ich sage eigentlich auch immer, geh in eine Kleingruppe, probier es, schau da 2-3 Mal rein und entscheid dann, ob das eine für dich ist oder nicht. Und wenn du eine gefunden hast, das ist mega wertvoll. Und wenn nicht, sage ich halt einfach, dann gründ doch einfach deine eigene und such dir die Leute einfach zusammen, mit denen du gerne Gemeinschaft haben möchtest.
Ich würde sagen, einfach komm und lass dich überraschen, was der Heilige Geist mit uns macht.
Hab Mut, auch wenn du Angst hast, wieder verletzt zu werden. Hab Mut, denn es lohnt sich.
Und ich bin beim Probier's einfach aus.
Genau, da schließe ich mich Jenny an. Einfach ausprobieren.
Hey, vielen Dank an euch. Und damit übergeben wir wieder an unseren Pastor.
Also das macht doch wirklich große Lust auf solche Treffen. Wie war das bei der Purpurkrämerin Lydia? Erst öffnete sich das Herz und dann das Haus. Ist dir bewusst, dass es erwiesen ist, gemeinsam Chips zu futtern ist wesentlich gesünder, als alleine Brokkoli zu essen? Gute Nachricht ist, in einer Gesellschaft, die mehr und mehr vereinsamt, können wir die Gelegenheit nutzen und die Herzen und Häuser öffnen und sagen, sei willkommen, hab Gemeinschaft. Auch Menschen, die sich vielleicht etwas schwer tun in der Gemeinschaft, wir öffnen Herz und Haus. Wir haben es gerade gehört, warum öffnest du nicht, nachdem dein Herz offen ist, auch dein Haus? Und lass uns einfach ins Gespräch kommen. Du sagst, aber Mensch, Markus, ich habe da gar nicht so viel Erfahrung. Ich traue mir das auch theologisch noch nicht so richtig zu. Hey, don't worry, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, wie du so einen Abend oder einen Nachmittag gut füllen kannst. Das Einfachste ist, dass man sich austauscht über das, was am Sonntag im Gottesdienst besprochen wurde. Und dass man schaut, wie das sich ins Leben überträgt. Oder du nutzt ein Angebot von einem Alpha-Kurs und lädst deine Nachbarschaft dazu ein und sagst, ich möchte ein Angebot machen. Ich öffne mein Haus, um hier über den Glauben, über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es vorbereitete Ausschnitte, die kannst du zusammen auf dem Fernseher mit deinen Nachbarn anschauen und dann kommt man drüber ins Gespräch. Alles beginnt mit dem Oikos. Lydia öffnete ihr Haus und eine Gemeinde in Philippi entstand. Und was für eine Gemeinde. Lest mal den Philipperbrief. Großartig, was sich da entwickelt hat. Dein Haus, dein Oikos kann einen Riesenunterschied machen. Komm, lass uns aufstehen. Ich möchte beten, dass Gott, der Herr, unsere Herzen öffnet. Jesus, du hast dieses Wunder getan bei Lydia. Du kannst es auch heute in vielen Herzen tun. Hier im Gottesdienst, am Livestream, jeder, der sich diese Predigt auch anschaut, Vater, ich bete, dass du gerade jetzt, Heiliger Geist, öffne du die Herzen. Füll du uns mit dieser tiefen Liebe, die du zu Menschen hast. Jesus, dass du uns in unserer Sünde nicht allein gelassen hast, sondern du bist gekommen auf diese Erde, um das Opfer zu bringen, das uns reinigt von aller Schuld, das uns zu Kindern Gottes macht. Danke, dass du die Brücke gebaut hast, dass die Türe offen ist zur Gemeinschaft mit dir, dem allmächtigen Gott. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich gern Gelegenheit geben für die Menschen, die hier sind und sagen, ja, ich möchte heute mein Herz öffnen für Jesus Christus. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich ein Zeichen zu setzen, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst und damit signalisierst, Jesus, heute lade ich dich ein, sei du der Herr meines Lebens. Wo immer Menschen sind, die das betrifft, Dankeschön. Auch oben auf der Empore, hier links, Dankeschön. Gott hat seine Hand längst ausgestreckt. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand da ist, der sich den Menschen anschließen will, die gerade ihre Hand Jesus entgegengestreckt haben. Dann lade ich auch dich, lade ich auch sie ein, das zu tun, gerade jetzt. Ja, vielen Dank. Kommt, lasst uns zusammen mein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich öffne mein Herz für dich. Vergib du mir meine Schuld und mach du mich vergebungsbereit. Lass mich einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will ein Segen sein. In Jesu Namen. Amen.